Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller, Mikrofon. Guten Morgen. Für die einen sind sie Vaterlandsverräter, für andere die Hoffnung auf ein demokratisches Russland nach Putin. In Brüssel kommen heute Vertreter der russischen Exilopposition zusammen, besprechen gleich über ihre Pläne und wie die Europäische Union die Gruppe unterstützen möchte. Und wir schauen in den Südwesten Europas. In Portugal startet heute ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche, das weit über die Grenzen hinaus beobachtet werden dürfte. Politische Opposition in Russland ist gefährlich. Wer den Kreml kritisiert, muss um seine Freiheit fürchten, bisweilen sogar um sein Leben. Das war schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine so. Seit mehr als 800 Tagen sitzt mit Alexei Nawalny einer der bekanntesten russischen Oppositionellen hinter Gittern nach einem politisch motivierten Prozess. In Kürze beginnt das nächste Verfahren gegen Nawalny. Es drohen ihm weitere 3 Jahrzehnte Straflager. Zu seinem 47. Geburtstag haben gestern weltweit Unterstützer seine Freilassung gefordert. In Deutschland, Japan, Australien und weiteren Staaten gingen Menschen dafür auf die Straße. In Russland wurden mehrere Personen festgenommen, die sich mit Nawalny solidarisiert hatten. Der Geburtstag von Nawalny ist aber nicht das einzige aktuelle Schlaglicht auf die Opposition in Russland. In Brüssel treffen sich ab heute Europaabgeordnete mit russischen Exiloppositionellen und Kremlkritikern, um über eine demokratische Perspektive für ihr Land zu sprechen. Einer der Teilnehmer des Treffens ist der grüne Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Er sitzt für Deutschland im Europaparlament, hat aber auch selbst russische Wurzeln. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Lagodinsky.
Schönen guten Morgen, Herr Nahl.
Herr Lagodinsky, wenn wir noch einen Moment bei den Protestaktionen am Wochenende zu Nawalnys Geburtstag, den Solidaritätsaktionen, bleiben. Die Nachrichtenagenturen berichten von Festnahmen in Russland in diesem Zusammenhang. Wie ist es aktuell um die Opposition im Land selbst bestellt aus Ihrer Sicht?
Selbstverständlich ist klar, dass sehr viele Menschen Russland verlassen mussten. Aber, und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern und uns das immer wieder vergegenwärtigen, es gibt immer noch eine aktive oppositionelle Zivilgesellschaft. Mit einigen bin ich auch in Kontakt. Und sie sind auch bereit, Flagge zu zeigen. Das haben wir am Wochenende gesehen. Mehr als 100 Festnahmen in verschiedenen Städten in Russland. Da sind junge Menschen, die gegen dieses Regime, aber auch gegen den Krieg offen protestieren.
Opposition in Kriegszeiten, da ist dann schnell der Vorwurf von Vaterlandsverrat zur Stelle. Wie sehr behindert dieser Vorwurf ja die Oppositionsarbeit, wenn man da überhaupt von Arbeit sprechen kann?
Dieser Vorwurf ist natürlich da. Mit diesem Vorwurf waren aber diese Kräfte immer schon in den letzten Jahren konfrontiert. Was hinzukommt, ist natürlich eine reale Gefahr. Gefahr für die Freiheit und für das Leben. Die Atmosphäre, das Klima in der Gesellschaft ist natürlich noch nervöser geworden. Wir haben auch Kämpfe, die jetzt in den Grenzregionen in Russland stattfinden, also wirklich militärische Auseinandersetzungen. Das ist neu seit einigen Wochen. Das ist etwas, was natürlich alle, die protestieren, in eine schwierige Situation bringt. Aber auch für viele, die Zweifler sind in der Gesellschaft, stellen sich neue Fragezeichen. Und für viele ist es wieder vielleicht eine Art Antwort auf diese Fragezeichen, also eine klarere Position gegen das Regime.
Im Westen bekannte Kreml-Kritiker, wie zum Beispiel der Ex-Oligarch Michail Chodorkowski, leben schon lange im europäischen Exil. Vertreter dieser Exilopposition haben sich bereits in Berlin und dann vor wenigen Tagen erst in Paris getroffen, um über Perspektiven eines demokratischen Russlands zu sprechen. Heute nun das nächste Treffen in Brüssel, das beginnt. Wie geeint und organisiert ist diese Exilopposition aus Ihrer Sicht?
Die Exilopposition ist nicht geeint im Sinne einer Vereinigung, ja, im Sinne der Unterstützung eines Gesichts einer Person. Das ist aber auch nicht etwas, was wir erwarten. Häufig wird suggeriert, die EU erwarte so eine Art Regierung im Exil mit einer Ansprechstelle. Das ist aber aus meiner Sicht überhaupt nicht zielführend. Diese Opposition und diese Zivilgesellschaft ist sehr vielfältig, so wie eine jede freie politische Organisation oder Gesellschaft vielfältig ist. Wichtig ist, dass sie sich zusammensetzen können und wenn sie mit uns reden, eben kooperativ in einem kooperativen Modus miteinander auftreten. Und das ist das Ziel auch des Treffens in Brüssel, dass wir hier eine vielfältige Zivilgesellschaft, übrigens nicht nur Hodorkovsky, es gibt sehr viele, deren Namen nicht mal bekannt sind, die sehr aktiv sind hier in Europa, gerade geflohen, gerade gerettet worden sind, diese Vielfalt zu demonstrieren und auch zu aktivieren. Das ist ein Ziel des Treffens in Brüssel.
Sie haben gerade selbst von Erwartungen gesprochen. Wie groß sind denn die Erwartungen und wie groß ist das Vertrauen in Brüssel in diese Oppositionsvertreter, in diese Zivilgesellschaft, die dort jetzt zusammenkommt?
Ich muss sagen, seitens der Organisatoren, und da sind die sogenannten Berichterstatter und Schattenberichterstatter für Russlandpolitik aus allen führenden Parteien, unser Vertrauen in diese Leute ist ungebrochen. Da sind bekannte Namen von Kasparov über Khodorkovsky. Wir hoffen auch sehr und sind auch in Kontakt mit Menschen um Nawalny herum. Da sind Menschen, die ganz klar Position bezogen haben. Und ja, wir haben natürlich Fragen bezüglich der Zukunft, bezüglich ihrer Einstellung zu dieser imperialistischen Geschichte Russlands. Wir erwarten auch eine klare Positionierung gegen diese imperiale Tradition. Aber bisher haben uns diese Menschen in unseren Erwartungen politisch in den letzten Wochen nicht getäuscht.
Sie haben gerade nochmal Nawalny erwähnt. Die Gruppe um Nawalny will sich oder wollte sich zumindest in der Vergangenheit dieser Oppositionsplattform nicht anschließen. Ist das ein großes Hindernis?
Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn bei solchen Treffen auch Vertreterinnen des Nawalny-Netzwerks dabei sind. Aber ich finde, es ist jetzt kein Beinbruch. Wir sind mit denen in Kontakt. Ich bin selber letzte Woche im Büro von denen in Vilnius gewesen. Wir sind im ständigen Kontakt. Es ist vielleicht eine Herausforderung für die Zukunft, wenn es tatsächlich zu einer demokratischeren Zukunft in Russland gibt. Denn dann wird es auch darauf ankommen, dass eben diese verschiedenen Kräfte sich einen oder zumindest miteinander sprechen können. Aber ich sehe das jetzt nicht als ein Riesenproblem. Wichtig ist, dass ein Großteil dieser Menschen auf verschiedenen Ebenen miteinander sprechen und dieses Gespräch gibt es ja. Insofern wollen wir das auch weiter unterstützen.
Welche Pläne sind denn bekannt? Welche Pläne hat diese Exilopposition für ein Russland nach Putin?
Für diese Leute sind zwei Sachen wichtig, würde ich sagen. Also ich spreche ja nicht in ihrem Namen, aber das, was ich beobachten kann. Einerseits eine klare Positionierung gegen den Krieg und gegen das System Putin. Es gibt eine so.
Und da ist uns offenbar die Leitung nach Brüssel zusammengebrochen. Wir versuchen sie gleich nochmal aufzubauen. Da steht die Leitung wieder. Kommen wir vielleicht zur nächsten Frage. Welche Hilfe erwartet die Opposition nun von der Europäischen Union? Was kann die EU machen?
Vielen Dank und es tut mir leid wegen der Verbindung. drei Dinge sind vor allem wichtig. Nummer eins, Unterstützung dieser Kräfte, dieser Zivilgesellschaft im Exil, also hier in Europa. Es gibt immer noch sehr viele Fragen, was den rechtlichen Status der konkreten Menschen hier angeht. Humanitäre Visa, auch Anwendung oder falsche Anwendung der Sanktionen. Das passiert sehr häufig, dass Menschen mit russischem Pass hier zurzeit, es wird nicht so genau unterschieden, ja, oder beziehungsweise die Anwendung der Sanktionen nicht richtig vollzogen, und dann treffen sie halt die Falschen. Nummer zwei ist die Unterstützung der Zivilgesellschaft in Russland. Wie gesagt, die gibt es noch und wir haben und müssen nach Wegen suchen, denen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Drittens, wir müssen uns einsetzen für die Rettung der politischen Gefangenen. Nawalny, Karamursa, Yashin, da sind nur drei Namen, die sehr wichtig sind, auch für die Zukunft der russischen Demokratie. Und die Mitgliedstaaten und die Regierungen müssen alles tun, bis hin zu Möglichkeiten eines Austauschs, dass sozusagen einen Gefangenentausches, dass diese Leute diese Zeit überleben. Das ist in unserem geostrategischen Interesse, dass diese Menschen überleben.
Sie hatten es gerade schon mal angedeutet, bevor unser Gespräch unterbrochen wurde, das Stichwort Krieg. Welche Bedeutung hat das Ziel einer russischen militärischen Niederlage in der Ukraine für diese Opposition?
Eine militärische Niederlage würde natürlich eine Öffnung für alle demokratischen Kräfte bedeuten, ein Fenster der Möglichkeiten, der Gelegenheit. Und es ist wichtig, dass wir jetzt schon daran arbeiten, dass dieses Fenster richtig genutzt wird, demokratisch genutzt wird. Denn ja, auch demokratische Kräfte oder sagen wir oppositionelle Kräfte in Russland sind unterschiedlich. Und nicht alle haben diese langjährigen Demokratieerfahrungen wie etwa unsere Parteien in Europa. Insofern wichtig ist es auch jetzt, diese Zeit zu nutzen, dass viele von Ihnen hier sind, dass Sie eben diese demokratische Haltung zu politischen Prozessen entwickeln, einatmen gewissermaßen und das auch verinnerlichen. Das ist die beste Investition in die Zukunft Russlands.
Gibt es denn Ideen, welcher Weg diese Opposition an die Macht führen könnte? Die Machtstrukturen im Kreml sind für die Öffentlichkeit ja eine Blackbox. Aber nach allem, was öffentlich bekannt ist, sitzt Wladimir Putin ja fest im Sattel.
Das Realistischste für diesen Fall ist wahrscheinlich wirklich ein Auseinanderbrechen und Zerbröseln der Machteliten. Das ist das, was wir jetzt zurzeit auch ansatzweise sehen mit Prigozhin, dem Chef von der Wagner-Brigaden, der jetzt plötzlich mit dem Chef der Tschetschenischen Republik in einem Konflikt ist und auch Putin zumindest verbal angreift, die russische Armee kritisiert. Das ist, glaube ich, der realistischste Weg zu einem Wechsel, zu einer Wechselstimmung. Und ja, natürlich die Rückschläge für die russische Armee auf dem Schlachtfeld in der Ukraine würden das befeuern und würde dem helfen. Insofern ist der Sieg der Ukraine, ja, oder Niederlage für Russland auf dem Schlachtfeld natürlich ein ganz wichtiger Beitrag zu einem Wechsel des Systems in Russland selbst.
Sagt der grüne Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky. Er nimmt in dieser Woche an einem Treffen der russischen Exilopposition in Brüssel teil. Besten Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen und entschuldigen Sie nochmal die schlechte Verbindungsqualität zwischendurch. Danke. Ob mit oder ohne vollen Lohnausgleich, es gibt in Europa verschiedene Konzepte für den Weg in eine Vier-Tage-Woche. Doch der Wunsch nach einem weiteren freien Tag in der Woche entwickelt sich derzeit offensichtlich in zahlreichen europäischen Staaten. Ob Island, Großbritannien oder Belgien, mehrere Länder haben bereits Pilotprojekte gestartet. Die Studienlage ist dabei für die Angestellten weitgehend eindeutig. Ihr Wohlbefinden nimmt zu bei einer Vier-Tage-Woche. Für die Unternehmensseite ist die Sache komplizierter, auch wenn sich in Großbritannien Studien gezeigt hat, dass ein Großteil der beteiligten Unternehmen offenbar nicht an Produktivität verloren hat. Heute nun startet Portugal als nächstes Land einen Test der 4-Tage-Woche. 5 Jahre, nachdem die Regierung die Wochenarbeitszeit wieder auf 35 Stunden gesenkt hat. Doch der öffentliche Dienst bleibt bei diesem Experiment außen vor, wie Thilo Wagner aus Lissabon berichtet.
Das Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche geht jetzt in Portugal an den Start. Damit löst die sozialistische Regierung ein Wahlversprechen ein und rückt die Debatte über die 4-Tage-Woche ins Zentrum der Öffentlichkeit. Arbeitsministerin Ana Mendes Godinho hatte bereits im Februar erklärt, warum das Modell für Portugal interessant sein könnte. Es geht um eine Neuorganisation des Arbeitsumfeldes und darum, das private und das berufliche Leben besser miteinander zu vereinen. Das war vor der Pandemie schon wichtig und ist jetzt noch wichtiger geworden. Und zweitens sind solche Modelle entscheidend, wenn wir junge, qualifizierte Leute nach Portugal locken wollen. An dem Pilotprojekt nehmen nun knapp 40 Unternehmen teil, vor allem aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor. Der Staat hält sich in Portugal zurück. Die Teilnahme ist freiwillig und die Regierung subventioniert die Firmen während der Testphase nicht. Das portugiesische Arbeitsamt hat lediglich einen Vorbereitungsworkshop finanziert, um die Unternehmen auf die kommenden 6 Monate vorzubereiten. Die Projektkoordinatorin Rita Fontinha hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer englischen Business School bereits ein Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche in Großbritannien ausgewertet. Jetzt hat sie ihre Erkenntnisse mit den portugiesischen Unternehmen geteilt. Die 4-Tage-Woche funktioniert ganz anders als eine herkömmliche Woche. Es ist ein radikaler Wandel, der aber auf eine konservative Art und Weise umgesetzt werden muss. Es geht nicht einfach darum, dass wir einen Tag weniger arbeiten. Der ganze Arbeitsprozess muss neu gedacht werden. Die Zeit, die wir in Konferenzen und Sitzungen verbringen, muss auf den Prüfstand. Und wir müssen die zur Verfügung stehende Technologie einsetzen, um die Arbeitsprozesse effizienter zu machen und damit die Produktivität zu steigern. Eines der Unternehmen, das nun die 4-Tage-Woche testet, ist eine Kommunikationsagentur, die bis vor kurzem ihren Sitz in der Nähe von Porto hatte. Mittlerweile stehen die Büroräume leer. Unternehmensgründer Norberto Valente arbeitet, sowie sein gesamtes junges 6-köpfiges Team, im Homeoffice. An dem Pilotprojekt teilzunehmen, sei eine demokratische Entscheidung gewesen, sagt Valente. Die Pandemie hat für Ungleichgewichte gesorgt. Die Leute haben nur noch zu Hause gearbeitet und konnten deshalb nicht den Computer im Büro ausmachen und in den Feierabend gehen. Zu Hause haben die Leute viel mehr und bis spät in die Nacht gearbeitet. Die 4-Tage-Woche bietet uns die Möglichkeit, das alles in Zukunft neu zu organisieren. Und die Unternehmen müssen mitziehen, denn sie werden immer mehr auf die Meinung der Arbeitnehmer eingehen müssen. Valente will die 4-Tage-Woche einführen, wenn die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sein Unternehmen durch die Verkürzung der Arbeitszeit nicht an Produktivität einbüßt. Er macht sich dennoch Sorgen, ob alle seine Kunden diesen Schritt akzeptieren werden. Und hier erhofft sich der Jungunternehmer, dass auch der Staat mit gutem Beispiel vorangeht. Wenn die Regierung ein solches Projekt anpackt und sieht, dass die 4-Tage-Woche für uns Unternehmen funktioniert, sollte sie in Erwägung ziehen, die 4-Tage-Woche auch in der öffentlichen Verwaltung zu testen. Doch zu diesem Vorschlag schweigt die sozialistische Regierung bislang. In einer Zeit, in der in Portugal die Streiks im staatlichen Gesundheits- und Bildungswesen kein Ende zu finden scheinen, mag eine breite Debatte über die Einführung der 4-Tage-Woche im öffentlichen Dienst schwer zu führen sein.
In Portugal wird die 4-Tage-Woche in der Praxis getestet. Der öffentliche Dienst macht bei diesem Pilotprojekt allerdings nicht mit. Die Hintergründe dazu waren das von Thilo Wagner aus Lissabon. Die Themen aus Europa hat Andreas Noll für Sie sortiert. Kommen Sie gut durch den Tag.